ARD Podcast.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
Wir nehmen Sie heute mit auf eine Abenteuerreise durch das 20. Jahrhundert, quer durch Stürme und Packeis. Dies ist die Geschichte des Hamburger Kapitäns Rink Nielsen, der 53 Jahre lang über die Weltmeere fuhr. Er überlebte eine Monsterwelle, rettete Seeleute von einem sinkenden Schiff und geriet auf seinen Fahrten in Kriegsgebiete. Es ist die Geschichte meines Vaters. Herzlich willkommen zur 3640. Sendung. Ich bin Maike Nielsen. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Die Träume kommen etwa alle drei Wochen.
Meistens bin ich dabei, als Kapitän natürlich, in einen Hafen einzulaufen. Das Wetter ist normal durchwachsen. Wind, Wellen, Sonne, Wolken.
Der Hamburger Kapitän Rink Nielsen träumt nicht von den Katastrophen, die er erlebt hat. Die Piratennester, die er umschifft hat, seinen beinahe Tod durch Ertrinken, das spielt in seinen Träumen keine Rolle. Alles ist friedlich an Bord seines Containerschiffs. Geboren wurde er 1936 als Sohn einer Mutter aus Övelgönne in Altona und eines Sylter Vaters, Christian Nielsen. Der arbeitete nach einer Weltumsegelung als Navigationsoffizier auf dem Luftschiff Graf Zeppelin.
Ja, der ist Südamerika, immer Brasilien gefahren.
1937 bat die Reederei Christian Nielsen für einen Offizierskollegen auf dem größeren und moderneren Luftschiff Hindenburg einzuspringen. Es wurde die letzte Reise des legendären Zeppelins. Als ich Kind war, zeigte mir mein Vater diese Filmaufnahmen. Ein brennender Zeppelin und vor den Flammen flogen schwarze Punkte. Menschen, erklärte mir mein Vater damals. Menschen, die aus der brennenden Gondel springen. Einer davon war mein Großvater. Der Radioreporter Herbert Morrison hat das Unglück live kommentiert.
Gänsehautgefühl, denn es betraf ja unmittelbar meinen Vater, der ja direkt darin verwickelt war.
Rink Nielsen verlor seinen Vater 3 Jahre nach dem Zeppelin-Absturz. Aber er beschloss, in seine Fußstapfen zu treten und selbst zur See zu fahren. Erste Erfahrungen machte er als kleiner Junge am Elbstrand vor Övelgönne, wo nach Kriegsende Dutzende von Schiffen lagen.
Die lagen zerbombt, zerborsten als Wracks am Strand bzw. im flachen Wasser und waren bei Ebbe zu sehen. Und wir Kinder, wir spielten. Wir hatten willkommene Spielplätze, die nicht ungefährlich waren, das ist schon mal klar. Aber danach fragt ein Kind, ein kleiner Junge ja nicht.
Als Rink Nielsen mit 16 verkündete, Seemann zu werden, reagierten Verwandte, Lehrer und Freunde skeptisch. Niemand traute dem schmalen, schüchternen Jungen das raue Leben an Bord eines Schiffes zu.
Ich wurde mit Häme bedacht und mit Vorurteilen natürlich, und dass ich innerhalb weniger Wochen wieder zu Hause sein würde. Aber davon habe ich mich nicht beirren lassen. Das war sowieso mein Wunsch, zur See zu fahren. In der Tradition meiner Familie, die ja schon seit Jahrhunderten von der Insel Sylt aus in alle Welt fuhren. Und so musterte ich im April 1953 auf einem Schoner namens Helene an.
Der Schoner war 1901 erbaut worden und konnte von der 6-köpfigen Besatzung noch besegelt werden. Auf diesem Schoner fuhr Rink Nielsen in Nord- und Ostsee, nach Skandinavien und in die ehemalige DDR. Es war April, als er die Schule verließ und an Bord der Helene ging. Der Sommer wurde stürmisch, aber das war noch nichts im Vergleich zu den Wintermonaten.
Kino für die Ohren. Ob platt.
Manche Timpeti. Butsche in die See.
Das Plattdütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
Fischhahn! Griffan, komm raus!
Ella, ist es...
Marit ist weg!
Marit!
Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3, freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
Fidel, ja, ich fahr mit dir über Padua.
Das ist ein ganz fein Zoch von die Johnny.
Das Plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Rink Nielsen kann sich noch gut an seine erste Fahrt auf dem Schoner Helene 1953 erinnern.
Das Schiff, kleines Schiff, 180 Tonnen vielleicht. Und das fuhr nur in Nord- und Ostsee hin und her. Und als Ladungen Holz, Koks, Heringe in Fässern, Schnittholz und alles zwischen Häfen in Nord- und Ostsee.
Und was musstest du da tun?
Ich war Junge, Schiffsjunge, in der Seefahrt damals der Moses genannt. Ich musste Kartoffeln schälen, das Logis sauber machen, musste Wasser schleppen für die Herren Matrosen, damit die sich auch Wasser waschen konnten. Fließend Wasser hatten wir vorne im Logis ja nicht. Wir wohnten vorne unter der Back. Der Matrosen, der Leichmatrose, der Jungmann und der Junge. Wir schliefen in Doppelkojen übereinander. Heizung gab es nicht, elektrisches Licht gab es nicht, fließend Wasser auch nicht. Das musste ich alles herbeischleppen von Achtern, wo der Kapitän mit seinem Steuermann wohnte.
Wie hat sich das denn angehört? Da ging doch die Ankerkette auch durch, oder?
Ja, richtig. Da, wo die Ankerkette durchlief, die sogenannte Klüse, die lief durch meine Koje. Und ich habe natürlich keinen Schlaf, wirklichen Schlaf gefunden, weil die Kette dauernd klötete in der Klüse.
Und du hast dann auch gekocht, oder?
Ja, der Steuermann hat mir das Kochen beigebracht. Mit manchen Knüffen und Püffen, wie das damals so üblich war in der Seefahrt. Und ich habe aber schnell gelernt. Ich habe die hungrigen Seeleute gut beköstigt.
Dabei haben ihm auch die Haushaltstipps des Steuermanns geholfen. Vor allem, wenn es um angebranntes Essen ging.
Ich wurde rausgerufen an Deck, irgendwas zu verrichten, irgendwas zu machen. Und ließ die Suppe ungerührt und unbeaufsichtigt auf einem offenen Feuer stehen. Also brannte sie an, schmecken das schön scheußlich. Dann zeigte mir der Steuermann, wie dem beizukommen sei, der angebrannten Suppe. Er holte das Ater, das Scheuerpulver von Bord, schüttete einen Esslöffel voll in die Suppe, vorsichtig umrühren.
Wie schmeckt es dann?
Oh, das schmeckte köstlich. Diese Leute konnten gar nicht genug kriegen von der köstlich schmeckenden Suppe, die nicht wussten, dass sie mit Ater Scheuerpulver verrührt war.
Den Trick mit dem Scheuerpulver im angebrannten Essen zeigte mein Vater später auch meiner Mutter. Die allerdings war weniger begeistert davon. Aber zurück zur Helene. Der Winter kam und die Stürme nahmen zu.
In der Elbmündung war stürmisches Wetter. Das Schiff setzte ganz tief ein. Der Kapitän knüppelte sein Schiff weiter und ich musste vorne irgendwas verrichten auf der Back, also an Deck. Und das Schiff stampfte so sehr und tauchte so tief ein, dass ich plötzlich in der Nordsee stand. Umgeben von grünem Wasser konnte ich mich noch festhalten an einem Draht, sonst wäre ich ein bisschen über Bord gegangen.
Dass mein Vater an diesem Tag fast ertrunken wäre, hielt ihn nicht davon ab, weiter zur See zu fahren. Aber immer nur Matrose zu sein, dazu hatte er keine Lust. An dieser Stelle gehen die Grüße hinaus in die Welt. An unsere Hörerinnen und Hörer in Namibia und Australien. Und an alle, die uns über NDR Schlager und NDR Info Spezial oder über das Internet zuhören. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. Heute mit den Erinnerungen des Kapitäns Rink Nielsen. Er hat mir, seiner Tochter, sein Seemannsleben erzählt. Es war der Kapitän der Helene, der ihn in seiner Absicht bestärkte, zur Seefahrtsschule zu gehen.
Der Kapitän war immer derselbe. Er fuhr sein Schiff Tag und Nacht. Er sagte mir, du willst doch bestimmt auch was anderes werden. Du bist ein kluger, intelligenter Junge und du willst doch bestimmt mal auf große Fahrt und eine Uniform und vielleicht sogar mal Kapitän. Das willst du doch alles werden, nicht?
Klar, wollte er. Also besuchte er 2 Jahre lang die Seefahrtsschule in Hamburg, machte sein Steuermannspatent und bewarb sich bei der Hamburger Reederei Effleis.
Ich bin einfach hingegangen, Trostbrücke war die Adresse, und hab gesagt, ja, mein Vater war auch hier bei der Reederei. Ist früher um Kap Horn gesegelt. Mich würde das auch interessieren, hier mal bei Ihnen zu fahren.
Und dann haben Sie gesagt, okay.
Die haben gesagt, ja, Nielsen, vielleicht war der Name Ihnen auch noch geläufig. Einen Monat später oder so wurde ich eingekleidet in eine Uniform, blaue Uniform mit goldenen Knöpfen und mit einem Streifen. Und dann war ich dritter Offizier auf einem Kühlschiff, das in Hamburg dann angekommen war mit den Bananen aus Südamerika. Da stand ich dann und ja, schaute mich um.
Die ersten Fahrten führten ihn nach Ecuador. Dass er ebenso wie sein Vater auf einem Laisschiff fuhr, erfüllte ihn mit Stolz.
Ja, also Leis, der Name Leis war ja was Besonderes. Er hatte auch einen großen Klang in der Reederei und Schifffahrtskreisen. Und so für mich, als junger Offizier auf dem weißen Schiff mit hellgrün gestrichenen Decks und weißen Aufbauten und den gelben Schornstein, das war was Besonderes.
Bis Mitte der 60er Jahre war er vor allem in der Karibik und an der Westküste Südamerikas unterwegs. Dann legte er das Examen zum Kapitän in der großen Fahrt ab und fuhr als erster Offizier nach Südamerika und Ostasien weiter. 14 Jahre, nachdem er als Matrose den Schoner Helene verlassen hatte, ernannte ihn die Reederei zum Kapitän. In den 60er Jahren wurde die Besatzung an Bord bunter. Männer aus allen Teilen der Welt arbeiteten nun miteinander, vor allem von den Philippinen, den Gilbertinseln und der Südseeinsel Tuvalu. Unter den Offizieren Holländer, Polen, Österreicher, Deutsche. Nicht alle verstanden sich gut.
Das ging bis zu lautstarken Auseinandersetzungen und weiter bis zu Messerstechereien und Streitereien, die oft damit endeten, dass dann jemand aus dem Bord ging.
Hin und wieder starb auch ein Mitglied der Besatzung.
Die wurden nach Seemannsbrauch bestattet. Da geriet ich in die Rolle des Pastors und Bestattungsunternehmers. Ne?
Immer neue Fahrtgebiete entdeckte Rink Nielsen. Westafrika etwa, Chile, USA, Japan, Indien, Saudi-Arabien. 2 Jahre, nachdem er zum Kapitän ernannt wurde, sollte er jedoch vor der größten Herausforderung seines Berufslebens stehen. Kapitän Rink Nielsen. Seine größte Herausforderung erwartete ihn 1974. Im Juni fuhr er von Guadeloupe auskommend mit einer Ladung Bananen Richtung Frankreich.
Westlich des Englischen Kanals kamen wir in den dichten Nebel. Ich schätze, die Sichtweite war nachher 50 Meter nicht mehr. Man konnte vom Schiff, von der Brücke aus vorne den Steven nicht mehr sehen. Nee.
Plötzlich hörte er über das Ultrakurzwellengerät den Hilferuf eines griechischen Kapitäns, ganz in der Nähe.
Er teilte mit, er sei von einem anderen Schiff gerammt worden. Es hat also eine Kollision stattgefunden. Und sein Schiff begann zu sinken, so sagte er. Ich verfolgte das natürlich auch auf dem UKW-Gerät und hörte eine erregte Unterhaltung unter dem Kapitän, dem der getroffen wurde, und der andere, der ihn gerammt hat. Es waren beides Griechen. Der Unterhaltung konnte ich natürlich nicht folgen, die war sehr erregt. Also näherte ich mich dem der Untergangsstelle. Und die Trümmerteile und das, was ich vom Schiff so löste, das bewegte sich in zum Strudel.
Rink Nielsen näherte sich dem Strudel mit seinem Bananenfrachtschiff.
Dann sah ich, wie sich etwas löste. Man hörte aber durch den Nebel hindurch, irgendwie verstärkt das wohl die Geräusche, hörte man den Untergang des Schiffes. Wie sich das gab, ein wildes Gepolter, Gezische, Gegurgel. Naja, Schiffsuntergang eben, ne? Den konnte man gut verfolgen. Und dann dann sah ich, wie sich aus dem Strudel etwas löste. Das war dann, wie sich herausstellte, ein Rettungsboot besetzt mit über 20 Leuten. Und ich gab Signal mit dem Typhoon und daran orientierte sich der Kapitän in seinem Rettungsboot, tauchte bald auf dem Nebel auf, machte an der Padua fest und wir ließen eine Leiter herab und die Leute kletterten die Leiter hoch und kamen zu uns an Bord.
Mit dabei das Wenige, das ihnen wichtig war.
Einer kam über die Reling geklettert und hatte das Wertvollste, was er besaß, gerade noch gerettet. Eine Stange Zigaretten unterm Arm. Nun sagte der andere Kapitän, einige sind noch auf dem Rettungsfloß irgendwo. Aber wo, wie kann man sowas finden, jetzt im Nebel? Ich sah auf dem Radar, rief den ersten Offizier. Wir ließen unser Rettungsboot zu Wasser und er fuhr dann mit dem Boot uns noch so gut wie möglich im Auge behalten, so Kreise um das Schiff, um die Padua. Aber das Floß war noch nicht dabei. Dann entfernte er sich mit dem Boot. Wir verständigten uns über UKW. Und ich gab Signale mit dem Typhoon und der Offizier orientierte sich über die Richtung, aus der er kam, aus der Richtung der Padua. Und er hörte dann plötzlich Rufen und Schreien im Nebel. Das waren die anderen Leute auf dem Rettungsfloß. Das nahm er dann in Schlepp und fuhr damit zurück zur Padua. Und die anderen Leute dann vom Rettungsfloß, die schafften das dann auch, hochzuklettern, die Leiter, die wir herabgelassen hatten, und kam an Bord. Und ich fragte den Kapitän der Natchez, bist du sicher, dass alle Leute jetzt, oder wird noch jemand vermisst? Sind alle da? Er überblickte die Köpfe seiner Mitarbeiter und sagte dann, ja, sind alle da.
Hamburger Kapitän der Padua rettet 31 Menschen,
titelte die Bild-Zeitung am 16. Juni 1974. Und der Präsident des Hamburger Senats schrieb ihm,
Sie haben diese schwierige Rettungsaktion mit hervorragendem seemännischem Geschick und großer Tatkraft durchgeführt.
Rink Nielsen wurde zusammen mit seinem ersten Offizier mit der bronzenen Rettungsmedaille ausgezeichnet, verliehen von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Medaille für dramatische Rettungsaktion,
schrieben die Bremer Nachrichten nach der Verleihung. An diesem Tag musste mein Vater an seinen Vater denken, der für seine Rettungsaktion nach dem Absturz des Zeppelins Hindenburg ebenfalls mit einer Medaille ausgezeichnet worden war.
Mein Vater hat eine, jetzt habe ich auch eine, jetzt, ja.
Es war eine Woche vor Heiligabend 1974 und der Hamburger Kapitän Rink Nielsen beschloss, seiner Mannschaft in Londonderry, Nordirland, einen Tannenbaum zu kaufen. Die politische Lage im Nordirland-Konflikt war explosiv, erinnert er sich. Das bekam er zu spüren, als er mit dem Schiffsagenten im Auto fuhr.
An einem Kontrollposten mussten wir anhalten, Fenster runterdrehen und der Fahrer wurde verhört von einem Soldaten. Und an meinem Fenster sah ich einen britischen Armeesoldaten, der mir seine Maschinenpistole direkt vors Gesicht hielt und mich auch befragte.
Trotzdem, an dem Plan, einen Weihnachtsbaum an den verschiedenen Kontrollposten vorbei auf sein Schiff zu schaffen, hielt er fest.
Ja, also ging ich dann mit zwei Matrosen los und der eine war von der Südsee, Tuvalu, brauchte ja einen großen, kräftigen Mann, der den Baum dann auch schulterte. Und dann kamen wir zu einem Marktplatz und es war aber schon die Stimmung, die war sehr gedrückt und es roch auch nach Rauch. Der Tuvalu, der schulterte sich den Baum und dann machten wir uns auf den Rückweg. Es war inzwischen schon dunkel geworden und wir mussten zusehen, dass wir wieder an Bord kamen. Und heraus aus dem Dunkeln traten britische Soldaten mit geschwärzten Gesichtern und fragten, was wir da hätten und warum wir so im Laufschritt durch die Straßen eilten.
Dass es sich bei dem langen Gegenstand, den der Matrose geschultert hatte, nicht um einen Raketenwerfer handelte, konnte der Kapitän zum Glück aufklären. Und so gelangten sie samt Baum auf das Schiff zurück, um die winterliche Reise über den Nordatlantik nach Neufundland anzutreten. Nachdem sie die irische See verlassen hatten, verschlechterte sich das Wetter.
Aus Nordwest angesagt waren Windstärken 10, später 11. Und das Schiff stampfte und schüttelte sich. Und es war ja kein großes Schiff, es war ein Kühlschiff, diesmal mit Kartoffeln beladen. Jedenfalls wurde das Wetter immer schlechter und schließlich hatten wir Windstärke 12, also volle Kanone. Und da wurde das Schiff gepackt von einer großen Welle und in der Küche gab es ein Gelärme. Der Herd, der löste sich aus seiner Verankerung und krachte gegen den Geschirrschrank in der Küche. Das warme Essen, die Suppe, alles schwappte und ergoss sich über die Topfränder. Und der Koch, der rettete sich mit einem Sprung aus dem Gemüse, Tür zu und er sah uns betreten an. Das schöne Essen, was er vorbereitet hatte, das lag natürlich zermanscht auf dem Küchenfußboden. Wir sahen uns alle an und stellten auch fest, dass der Weihnachtsbaum, der so liebevoll geschmückt war, sogar mit rotwangigen Äpfeln und mit bunten Kugeln und Kerzen, dieser schöne Baum hatte sich losgerissen und lag zerschmettert in einer Ecke mit geknickten Zweigen. Die Stühle hatten sich losgerissen, die lagen auch zerschmettert irgendwo an der Wand.
Und was habt ihr dann gemacht?
Wir besorgten uns, oder ich besorgte eine Flasche Bier für jeden, machten auf das Bier, setzten uns auf den Fußboden mit dem Rücken an der Wand und tranken. Jeder sang so sein Lied in seiner Sprache. Wir waren ja diverse Nationalitäten. Und ich sprach noch ein kurzes Gebet, weil ich dachte, der da oben, der kann sich schon beistehen, dass uns weiter nichts passiert. Aber Heiligabend war damit natürlich gelaufen.
Weihnachten im Orkan auf hoher See mit einem Baum, den sie durch eine Stadt im Bürgerkrieg getragen hatten. Daran dachte diese Crew noch lange zurück. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Es ist die älteste Hörfunksendung überhaupt. Seit 1929 schalten Menschen ein, wo immer sie uns empfangen können. Zum Beispiel in Neufundland. Diese Insel im Osten Kanadas bereiste der Hamburger Kapitän Rink Nielsen noch viele weitere Male. Und er wusste, dass es dort nur drei Jahreszeiten gab.
Juli, August und Winter.
So jedenfalls die scherzhafte Einordnung der Bewohnerinnen und Bewohner Neufundlands, wie sie Rink Nielsen einmal gehört hatte. Es war März, als er wieder einmal dorthin fuhr.
Je näher man an die Küste kam, desto dichter wurde das Eis, desto schwerfälliger bewegte sich das Schiff, bis es sich gar nicht mehr bewegte. Das Schiff saß also fest, es wehte ein starker Wind und auf der Leeseite saßen auf dem Eis Möwen und die suchten Schutz vor dem eisigen Wind. Ich ließ den Motor wieder anwerfen, bewegte das Schiff so ein bisschen und ich sah, wie die Möwen ebenfalls sich bewegten. Die gingen aber zu Fuß neben dem Schiff her. Und nach wenigen Minuten saß das Schiff wieder fest.
Von Fahrten im Möwen-Schritttempo, umringt von Packeis, bis hin zu stürmischen Fahrten auf dem Atlantik und Pazifik. Mitte der 80er Jahre hat Rink Nielsen die ganze Welt gesehen. Doch nichts hat ihn auf das Ereignis vorbereitet, das ihn auf einer Reise von Australien nach Europa beladen mit Äpfeln traf. Es geschah auf dem Indischen Ozean.
Also in einer mondhellen Nacht, ich war zufällig auf der Brücke, oder vielleicht hatte mich das Gefühl auf die Brücke getrieben. Und dann stehe ich so am Fenster und dann der Ozean war silbrig vom Mondschein. Da baut sich eine riesige dunkle Wand vor dem Schiff auf.
Eine Monsterwelle, etwa 20 Meter hoch.
Das Schiff wurde hochgehoben von dieser Monsterwelle. Man musste den Kopf in den Nacken legen, um die Spitze der Welle zu sehen.
Und dann war das Frachtschiff
für einen Moment auf der Welle und fuhr dann in einem 45 Grad Winkel auf der Rückseite der Welle wieder abwärts und stieß dann erst gegen die darauffolgende Welle. Das ganze Schiff wurde erschüttert. Am Tage danach bin ich über Schiff gegangen und habe feststellen müssen, dass wir einige Schäden und Beulen und Verformungen davongetragen haben.
Und in dem Moment selbst, als du gesehen hast, wie diese Monsterwelle sich vor dir auftürmt, was hast du da gedacht?
Habe ich eigentlich gar nicht gedacht.
Hast du nicht gedacht, oh Gott, was tue ich jetzt?
Nö, habe ich nicht gedacht, weil es gab ja nichts zu tun.
Abwarten und ruhig bleiben. Mit dieser Haltung ließ Kapitän Rink Nielsen nicht nur eine Monsterwelle über sich hinwegrollen, sie half ihm auch, als er eine Entscheidung treffen musste, durch die er seinen Job verlor. Kurz vor Ausbruch des Ersten Golfkriegs fuhr Kapitän Rink Nielsen mit seinem Frachtschiff auf dem Grenzfluss zwischen Iran und Irak, dem Schatz al-Arab, als das Schiff plötzlich stecken blieb.
Ich hatte versucht, mit Rückwärtsmanövern und so ein bisschen das Schiff zu bewegen, um dem Sand zu entkommen. Aber das brachte nichts und da hatte der Lotse auch gesagt, auch warten wir einen Augenblick und dann steigt das Wasser wieder und dann können wir weiterfahren.
Von den gegenüberliegenden Ufern beider Seiten hörte er Schüsse.
Iran und Irak waren natürlich nicht gerade befreundet. Und es gab auch so einen kleinen Disput, welchen Lotsen nehmen wir dann? Und auf welcher Seite fahren wir? Nehmen wir den iranischen Lotsen? Dann müssen wir auf der Meer zum iranischen Ufer hinfahren. Oder nehmen wir den irakischen? Der irakische sagte nachher, ja, unsere Seite ist sicherer, unsere Flussseite. Dem war aber nicht so. Da bin ja da festgefahren da, ne?
Doch Rink Nielsen sollte mit seinem Schiff noch öfter zwischen die Fronten geraten. Mitte der 80er Jahre, er fuhr mittlerweile für eine Bremer Reederei, lief er in einen libanesischen Hafen ein.
Ja, im Libanon des Jahres 1985 herrschte ja Bürgerkrieg zwischen Christen und Muslimen. Und ich fuhr mit einem kleinen Containerschiff in den Hafen ein, um einige Container zu löschen, die zum Teil für die Christen und zum Teil für die Muslime bestimmt waren. Ansonsten konnte man auf der Brücke stehen, hören und sehen, Geschosse in der Luft, Explosion. Rauchsäulen stiegen auf, 1000 Meter entfernt, herrschte natürlich Krieg, ne? Vor uns lag ein Schiff, was uns aber Schutz bot. Es war total durchlöchert, von der Crew längst verlassen. Ich war dann froh, alle waren froh, an Bord den Hafen wieder verlassen zu können.
Es war die Zeit der Zeitverträge, auch für viele deutsche Seeleute. Deutsche Reedereien ließen ihre Schiffe unter ausländischer Flagge fahren, um Geld zu sparen. Kapitän Rink Nielsen musste in dieser Zeit oft den Arbeitgeber und den Schiffstyp wechseln. 1993 fuhr er für eine Oldenburger Reederei nach Wisotsk in Russland, um Getreide zu laden. So stand es jedenfalls in den Papieren. Doch anstelle des Getreides kamen Panzer, Geschütze und Munition aufs Schiff.
Das sollte nach Angola. Und Angola befand sich damals im Bürgerkrieg. Und ich mit meinem Schiff und mit den Panzern da auf Pontons und so, da hätte man einen richtigen Feuerzauber machen können. Ne? Wir hatten 500 Tonnen Munition alleine schon. Ne? Geschützmunition und Munition für Handwaffen. Und das wollte ich nicht mitmachen. Und da habe ich den Reeder angerufen und habe gesagt, nö, mache ich nicht mit, ich steige aus.
Wie hast du das denn überhaupt herausgefunden, dass Waffen an Bord waren?
Ja, das habe ich ja mit eigenen Augen gesehen. Denn die Panzer, du kannst dich ungesehen Panzer an Bord bringen und Geschütze auf die Luken stellen. Ne? Nee, das wusste ich genau, was das Schiff geladen hatte. Aber ich wollte damit nicht dazu beitragen, dass ein im Bürgerkrieg befindliches Land Unheil damit anrichtet und das kostet viele Menschenleben und wollte nicht daran teilhaben. Ne?
Und so suchte sich mein Vater eine neue Reederei. Vielleicht waren es Räder wie jener, der Kapitän Rink Nielsen damit beauftragt hatte, Panzer von Russland nach Angola zu fahren. Vielleicht war es auch die Sehnsucht nach der Familie in Hamburg, der Wunsch, dichter an Frau und Kindern zu sein. Jedenfalls beschloss Rink Nielsen, in die kleine Fahrt zu wechseln, entlang der Küsten in Norddeutschland und Skandinavien. Für seine letzten großen Fahrten musste er aber noch lernen, sich gegen Angriffe von Piraten zu wappnen.
Bin durch Gebiete gefahren, Seegebiete, in denen Piraten ja ihr Unwesen trieben.
Wo denn zum Beispiel?
Zum Beispiel Malakka-Straße, Südostasien. Und um nicht mich den Gefahren der Piraterien auszusetzen, bin ich auf sogenannten Schleichwegen gefahren, bin abgedunkelt und mit langsamer Fahrt. Viele haben ja sehr unerfreuliche Erfahrungen gemacht.
Er machte eine Ausbildung zum Seemaschinisten, die er für die kleine Fahrt an den Küsten brauchte.
Und auf diesem Kurs, Maschinistenkurs, in Eckernförde lernte ich einen Kollegen kennen, ebenfalls A6.
Also Kapitän auf großer Fahrt.
Und er wollte auch wechseln in die kleine Fahrt, um seiner Familie näher zu sein. Und wir haben uns auch angefreundet. Noch vor Ende des Lehrganges erzählte er mir, dass er bei einer Hamburger Reederei ein Kommando bekommen hätte auf einem Kümo. Ich freue mich für ihn. Ich habe ihn, glaube ich, noch mal auf der Elbe getroffen oder gehört.
Beide sahen sie die Großnautiker, also die Kapitäne auf großer Fahrt, plötzlich in ganz anderem Licht.
Die haben ihre Wachoffiziere, die haben gut ausgerüstete Schiffe mit allen technischen Einrichtungen. Trotzdem sind die aber unsicher. Die fühlen sich unsicher, sobald sie sich Küsten nähern.
Umgekehrt, die auf kleiner Fahrt, die fürchten sich dann auf dem großen Meer?
Ja, die werden unsicher, wenn sie keine Küste auf dem Radarschirm mehr hätten. Die sind es gewohnt, alleine auf der Brücke zu sein, alleine zu fahren, alleine Entscheidungen zu treffen, ohne den ersten Offizier vielleicht zu Rate zu ziehen, was ja der Großnautiker macht. Ne?
Doch die kleine Fahrt birgt ebenso große Gefahren wie die große. Rink Nielsen erfuhr, dass das Schiff seines Freundes aus dem Maschinistenkurs vor der dänischen Küste mit einem anderen zusammengestoßen und untergegangen war.
Und die Besatzung ist gerettet worden, bis auf den Kapitän, bis auf meinen Freund. Der ist damit untergegangen und das war das Ende dann seiner kleinen Fahrt.
Für eine holländische Reederei machte Rink Nielsen im Alter von 69 Jahren das holländische Kapitänspatent für die große Fahrt und eine Lotsenausbildung. Er wechselte zwischen kleiner und großer Fahrt, ein Wanderer zwischen den Welten und lief nun immer häufiger in den Hamburger Hafen ein.
Es gibt natürlich eingeengte Wege, abhängig vom Tiefgang des Schiffes. Die großen Schiffe brauchen auch mehr Platz. Die kleinen Schiffe können sich mehr an die Seite drücken und wissen, wo sie auch dann auch mal außerhalb des Tonnenstrichs fahren können.
Was war das für ein Gefühl für dich, wenn du wusstest, ach, jetzt komme ich wieder nach Hause?
Erstmal komme ich ja, wenn ich denn überhaupt Zeit habe, nach Hause zu fahren, nach Hause, was ich ja oft nicht hatte, denn mit dem kleinen Schiff fuhren wir ja von Terminal zu Terminal und waren immer beschäftigt mit Platzwechseln. Auf dem großen Schiff, ja, da konnte ich mal einen Tag oder auch zwei Tage nach Hause fahren. Ja, das war ein erhebendes Gefühl.
Im Alter von 70 Jahren verließ er sein Schiff zum letzten Mal, um nach Hause zu fahren. Mehr als ein halbes Jahrhundert auf See lag hinter ihm. Eine Zeit, für die er dankbar ist.
Ich würde jederzeit wieder zu See fahren wollen. Ich würde Seemann und Kapitän sein wollen und das hat mich erfüllt. Ich war gerne Seemann.
Mein Vater, Kapitän Rink Nielsen, hat mir und Ihnen sein Seemannsleben erzählt. Er ist jetzt 88 Jahre alt.
NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
In der kommenden Woche sind wir auf dem Hamburger Museumsschiff Cap San Diego. Petra Volkwarzen war 24 Stunden an Bord im Hamburger Hafen und hat sich mit den Ehrenamtlichen getroffen und berichtet über den Alltag auf dem Frachter. Das alles am kommenden Sonntag. Und wenn Sie diese oder andere Hafenkonzertsendungen noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das in unserem Hafenkonzert-Podcast. Alle Infos dazu gibt es bei uns im Internet unter ndr.de/90.3 und in unserer NDR Hamburg App.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Das war's für heute vom Hamburger Hafenkonzert. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, ich bin Maike Nielsen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.